Klärwerk.
Aufklären, abklären, erklären.
Klärwerk.
Wissenschaft und Forschung auf Köln Campus.
Klärwerk.
Guten Abend, Julia Brinkmann heute Abend für euch am Mikro. Am Wochenende war hier in unserer Stadt Köln ja das Amphi-Festival. Und ja, vielleicht habt ihr euch ja gedacht, sind da eigentlich Vampire unter uns? Ich kann sagen, das Vampirmotiv, das ist in der Gothic-Szene zwar beliebt, aber Vampire sind die schwarz gekleideten Menschen nicht wirklich, also jedenfalls die meisten nicht. Wie es mit den wenigen anderen aussieht, das erfahrt ihr heute im Lauf der Sendung. Denn diese Klärwerk-Sendung dreht sich um Vampire. Und wer könnte da besser drüber sprechen als zwei Leute, die ein Buch über Vampire geschrieben haben? Ines Fischer und Dr. Marc Benecke. Ich habe die beiden vor kurzem interviewt und was sie zu sagen hatten, das hört ihr in den nächsten 2 Stunden. Bevor wir einsteigen allerdings noch ein Song und zwar natürlich passend zum Thema Vampire, Forsaken von David Drayman aus dem Soundtrack von Queen of the Damned.
Wissenschaft aufs Ohr in Klärwerk.
18.06 Uhr im Vampir-Klärwerk auf Köln Campus. Und ich spanne euch auch mal nicht weiter auf die Folter. Ich habe von Dr. Marc Benecke allerhand über Vampire erfahren. Und wir hören jetzt den ersten Teil vom Interview. Also wir bei Klärwerk, wir sind ja eine Wissenschaftssendung. Und darum geht es bei uns auch nicht so sehr um Popkultur, sondern eher um historische Fakten und ja wissenschaftliche Fakten, auch beim Thema Vampire. Allerdings soll es ja wirklich viele Vampirfälle in Südosteuropa gegeben haben. Marc, was genau ist denn da passiert?
Ja, also da ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass man wie überall in ländlichen Regionen, auch in Nordeuropa und auch in Spanien und so, natürlich an Nachzehrer oder Wiedergänger oder Hexen oder Menschen mit bösem Blick glaubt. Kennt man auch in jeder Dönerbude, dieses blau-weiß-schwarze Auge. Das dient ja zur Abwehr von Leuten mit einem bösen Blick, die in die Dönerbude reinkommen könnten. Es kennt wirklich jeder und hat es auch schon als Souvenir aus Griechenland oder sonst was mitgenommen. Und in Südostasien haben die Kommunisten allerspätestens also jetzt jeden Vampirglauben ausgerottet. Der Roman von Bram Stoker war auch nicht verfügbar. Und Bram Stoker selber hat aber die Geschichte Dracula, die eigentlich in London spielt, also nur, ich würde mal sagen, maximal ein Fünftel der Geschichte spielen überhaupt in Transsilvanien, der Rest spielt in London, 4/5 der Geschichte, hat er, weil die Steiermark ihm zu wenig aufregend war, hat er das dann halt nach Transsilvanien verlegt, weil in seinen Notizen merkt man auch, dass das so ein bisschen zusammengepatcht ist. Er hat so den süßen Wein aus dem Mediasch und dann die Station, wo die ankommen, mit dem Zug, als sie der und dem Schiff, wo sie der dem Dracula dann hinterherjagen, das hat er alles einfach schön zusammengebaut, zu einer erstaunlich guten Geschichte übrigens. Das Original ist viel besser, als man glaubt. Und er hat das weniger daran angelehnt, dass da vor Ort viele Fälle waren, sondern er hat unter anderem in der British Library in London entdeckt, dass Vlad Tepes, einer von denen da, von diesen Vlads gepfählt hat. Und das hat er einfach aufgenommen, weil er das für besonders gruselig hielt. Davon konnte er deswegen erfahren, weil alte Flugblätter, die noch vorhanden waren, sind dann, hier verlässt gerade einer den Raum, deswegen dudelt's gerade, weil alte Flugblätter verfügbar waren, auch in Deutschland und im nördlichen Europa, weil die Christenheit sozusagen an der Südostgrenze verteidigt wurde, nur von Vlad Tepes und dann später seinem Sohn, also in der Walachei, nicht in Transsilvanien, auch das total zusammengewürfelt. Und da hat man, das war so was man heute noch so kennt als der schwarze Mann. Der hat ja keine schwarze Hautfarbe, der schwarze Mann, sondern hat schwarze Klamotten oder ist im Schatten oder so. Und das hat man jetzt mit Vlad Tepes gemacht. Also der ist der Böse, der Gute, der mit bösen Methoden die Bösen bestraft. Da gibt's ganz viele Märchen von aus der Zeit. Das Schönste.
Er hat seine Feinde so bestraft, wie die in ihrem Heimatland sonst bestraft worden wären.
Ja, genau. Das ist eine Geschichte, die er gelernt hat, weil er als kleiner Junge ja bei den Muslimen war. Da war er ja im Austausch, also in so einer Art kontrolliertem Entführungsaustausch, das ist richtig, aber er hat das auch angewendet gegen Steuersünder aus seinem eigenen Land, also jetzt nicht gegen Muslime. Und er war halt eben Christ und sein Vater, daher kommt der Name ja auch, Dracula, ist halt war halt vom Drachenorden. Das heißt, eigentlich waren das die Guten. Und ich wollte noch das Lieblingsmärchen erzählen dir, was sie Elisabeth Miller in der British Library in so und woanders auch auf so Flugblättern gefunden hat. Da reitet der Vlad Tepes, also jetzt die Märchenfigur bereits, die ein Vorläufer für Bram Stokers Dracula war, reitet auf einer Straße und da hat ein Mann ein Hemd an, das ist aber nur bis zu, also kurzärmlich gestrickt, statt langärmlich. Und dann fragt er ihn, warum es nur kurzärmlich ist. Und dann sagt er, ja, weil meine Frau es halt nicht langärmlich gestrickt hat. Dann reitet er zu der Frau, der Vlad Tepes, tötet sie und gibt dem Mann eine neue Frau. Ende der Geschichte. Also so aus diesem märchenhaften Quatschumfeld kam das ursprünglich und Bram Stoker hat dann, ohne dass da besonders gehäuft Vampirfälle vorkamen, das einfach dann nach Transsilvanien verlegt, weil sich's geil anhört.
Bleiben wir dann noch mal kurz bei dem Dracula-Mythos. Jetzt bist du ja auch von der Transylvanian Society of Dracula, die deutsche Leitung. Was macht die eigentlich, die Society, jetzt außer so Touren durch Transsilvanien?
Die Touren, die machen eher die rumänischen Kollegen und Kolleginnen, die sich natürlich damit dann auch noch ein paar Dollars verdienen, so viele wie möglich, was ein bisschen schwierig ist, weil natürlich keiner Bock hat, da groß Geld auszugeben und es da auch nicht viel gibt, wofür man da Geld ausgeben kann, außer für ein bisschen Dracula-Nippes, der aber außer den Amerikanern und Amerikanerinnen niemandem gefällt. Mhm. Das ist halt wirklich totaler Blödsinn, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Und insofern machen wir es lieber so, dass wir immer kleine wissenschaftliche Kongresse haben. Früher haben wir das so in Sigisoara zum Beispiel gemacht. Das ist so eine Stadt aus die siebenbürgische Stadt, die ist so ganz nett und da kommen wir mit dem Nachtzug ab Bukarest ganz gut hin oder Budapest auch. Und haben dann immer Leute zusammengesetzt, die was zu dem Motiv erzählen konnten. Zum Beispiel, was ist Angst? Haben wir dann halt jemanden über die Amygdala im Gehirn erzählen lassen, die verknüpft halt deine Emotionen und Angst und erklärt dir oder sagt dir, wie viel Angst du haben sollst, ohne dass du das steuern kannst. Oder über Münzen, wo Vlad Tepes drauf zu sehen ist. Oder wir sind in eine Folterkammer gegangen.
Was hat jetzt die Amygdala genau mit Dracula dann?
Weil es um Angstgeschichten geht. Also man soll ja irgendwie Angst, also wenn es historisch siehst, man soll ja Angst vor dem Bestrafer haben, der, wenn du nicht Christ bist, der dich dann bestraft, wenn du nicht Christ bist. Oder wenn du halt ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen bist, sollst du halt Angst vor Sexualität haben, worum es ja in der Geschichte auch geht, dass man sich nicht überwältigen lässt vom schönen, reichen Mann, oder eben doch, wenn man das gerne möchte, aber dass es dann halt nicht gut ausgeht. Und da stecken ja unglaublich viele Motive drin und da haben wir dann immer einen zugeholt, zum Beispiel, warum gibt's Gruselschlösser? Weil früher wirklich in den ganzen Fürstentümern, die es in Deutschland gab, Deutschland war ja total zerteilt in tausende von kleinen Parzellen sozusagen, da gab es dann wirklich immer noch irgendeine Burg oder ein Schloss und da hat am Ende eben wirklich nur noch das buckelige Hausmeisterpaar gewohnt. Das war wirklich so. Und solche Sachen machen wir dann, dass wir einfach mal Leute zusammenbringen, die sich im Alltag niemals treffen werden.
Köln Campus.
Kommen wir jetzt von so den mythischen Figuren zu den wirklichen Vampiren, also zu wirklich Vampirglaube, meine ich jetzt in, ja, vielleicht im 18. Jahrhundert rum. Da haben ja eigentlich diese historischen Figuren nicht viel mit zu tun, ne?
Ja, das stimmt. Also ab 1731, 1732 gab es ja sehr, sehr viele Veröffentlichungen zu dem Thema, weil in Serbien, nicht in Transsilvanien, also im heutigen Serbien, wurden Ausgrabungen durchgeführt. Das war so ein bisschen unglücklich, weil der Wiener Hof hat das dann einfach erlaubt. Die haben gesagt, okay, ist wirklich komisch, wenn es da unter der Erde schmatzt und so. Und dann hat einer vor Ort, ein Feldscherer, der konnte alles, Zähne ausreißen, frisieren, Läuse bekämpfen, gebrochene Beine, Schienen und so. Ein Feldscherer, der hat das dann gemeldet und dem wurde das dann erlaubt, die Ausgrabung zu machen. Und da hat er allerdings keine Ahnung habend, wie Leichen wirklich aussehen, hat er gesagt, denen läuft flüssiges Blut aus dem Mund, kann ja nicht sein. Dabei ist das halt völlig normal in Wirklichkeit, aber woher sollte er das wissen? Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste, die Leichen sind nicht genug zersetzt. Die haben rosige Haut und die Fingernägel sind angeblich gewachsen und so. Sieht auch wirklich so aus. Das Dumme ist halt, der kannte sich halt mit Leichen aus, also mit Soldaten, die auf der Erdoberfläche gestorben sind, aber der hatte natürlich noch nie Leichen ausgegraben. Und der Nächste, der es bekommen hat, der Hofarzt Glaser, der hat dann überhaupt gleich gar keine Ahnung mehr von Leichen. Der hat dann auch gesagt, ja, das kann wirklich nicht sein, der müssten längst zersetzt sein. Die haben gesagt, nach 40 Tagen im Erdgrab müsste man zersetzt sein. Das stimmt überhaupt gar nicht. In der Erde zersetzt du dich super langsam. Und also so hat das dann die Runde gemacht.
Also liegt Vampirglaube vor allem an falschem medizinischen Wissen?
Ja, da sehe ich so. Es gibt natürlich Kollegen und Kolleginnen, die das anders kulturwissenschaftlich betrachten. Ein Kollege, der sehr viele schöne Sachen schreibt, ist Peter Mario Kreuter zum Beispiel. Der ist bei so einem Institut für südostasiatische Studien. Du kannst es auch natürlich psychologisch deuten. Warum glauben denn Menschen überhaupt sowas und warum setzen sich so Motive durch? Aber ich bin halt klärwerktechnisch der Mann der Wissenschaft und ich will dann lieber auf die klar beweisbaren Fakten. Und die sind halt alle beweisbar, weil die Berichte, die Bücher, die Protokolle, die sind alle noch vorhanden. Und man kann es also wirklich räumlich zeitlich genau nachverfolgen, wie die Geschichte sich verteilt hat. Übrigens hat der Vatikan auch da seinen Teil dran gehabt. Die haben nämlich die Märchen, dass der Tepesch so ein Böser ist, der die Muslime straft und die Ehefrauen, die nicht fleißig sind, das haben die auch mitverbreitet. Kann man heutzutage auch verfolgen, wie die also über Buddha und dann über Rom und so weiter dazu beigetragen haben, so einen Quatsch zu verbreiten.
Was gab's denn dann, also welche Eigenschaften wurden denn den Vampiren, die es damals gab, zugeschrieben? Also es gibt ja schon gerade aus so einigen serbischen Dörfern so Geschichten, was ist da passiert?
Ja, also eigentlich gibt's Vampire gar nicht. Also es gibt als Trigoi, das sind meistens Hexer halt. Und das sind eigentlich so mehr, also entweder sind es Nachbarn, die schon immer seltsam waren, oder die haben dann einen stechenden Blick zu Lebzeiten schon gehabt. Da hat man den Kindern gesagt, geh nicht darüber, rede nicht mit dem. Das war wahrscheinlich so ähnlich wie unehrenhafte Berufe in Zentraleuropa. Der Köhler, der am Stadtrand gearbeitet hat und die Kohle hergestellt hat. Zudem ist man nicht hingegangen. Der Müller, der seine Mühle am Rand hatte, der kannte ja Wilderer und so weiter. Da durften die Kinder auch nicht hin und auch die Erwachsenen möglichst nicht. Und so war das wahrscheinlich da auch. Das waren irgendwelche Nachbarn, die halt, vielleicht waren die psychisch krank, vielleicht was weiß ich was. Irgendwie waren die jedenfalls kauzig und da war das dann eh klar, dass das nach dem Tod nicht gut geht. Und dann gab es das aber auch mit den Guten. Also der Letzte, den wir sozusagen, also wo ich noch Berührung mit hatte, aus der Erde geholt haben, der war einfach ein Guter und ist aber Weihnachten gestorben. Und das kann ja nicht sein. Also ein Guter kann nicht Weihnachten sterben, am 25. Dezember in dem Fall. Und da musste man mal nachgucken. Und da man jetzt aber bei allen Leichen, wenn man guckt, solche Vampirzeichen sieht, die Haut löst sich ab, die Zähne stehen scheinbar hervor und dergleichen mehr, hat man das bei dem jetzt auch gesehen. Also es gibt beide Varianten. Einfach so ganz diffus, der kann hexen, der ist böse, der stinkt, würde man heute sagen. Oder der Gute. Das war schon immer so. Gibt es beide Varianten.
Jetzt hast du eben schon den Begriff Nachtzehrer erwähnt.
Mir fällt noch was ein. Ach so, warum machen die Guten das? Die Guten machen das, weil sie ihre Familie so lieben und ins Grab holen wollen, weil sie nicht wieder zurück ins Leben können. Die tun also was aus ihrer Sicht Gutes, wollte ich noch kurz ergänzen.
Und die Bösen wollen einfach,
die sind einfach schon immer böse so gewesen.
Genau. Ja.
Klärwerk. Alles klar?
Jetzt hast du eben schon die Vampirart Nachtzehrer erwähnt. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Also Nachtzehrer gab es vor allen Dingen eher in bisschen zentraleren Europa. Also es wurden auch im heutigen Gebiet, wo heute Deutschland liegt, wurden auch Vampire enterdigt. Also auch von ihren eigenen Brüdern. Und die sind auf den Friedhof gegangen, haben den Kopf abgehackt. Und da gab es dann in sozusagen unserem heutigen Deutschland auch diese Nachtzehrer, die ihr Leichentuch oder ihr Leichenhemd gefressen haben. Und ehrlich gesagt glaube ich das sogar. Das waren wahrscheinlich, weil man nicht richtig wusste, wie man sichere Todeszeichen bestimmt. Man hat ganz lange gedacht, es reicht auf den Atem oder den Puls zu gucken, was totaler Quatsch ist. Das reicht überhaupt nicht. Und da kann es schon sein, dass Leute mal begraben wurden, die noch gelebt haben. Und dann haben die vielleicht wirklich versucht, ihr Leichentuch zu essen, weil was war ja sonst nichts da. Und man weiß das aus dem Krieg, also aus dem Zweiten Weltkrieg in Stalingrad, da haben die Soldaten auch ihre Kleidungsstücke gegessen, ihre Schuhe in ganz feine Streifen geschnitten, also winzig kleine Stückchen, und haben das gegessen. Das ist sehr, sehr gut dokumentiert. Also warum sollte man, wenn man unter der Erde eingeschlossen ist, jetzt nicht sein Leichentuch essen? Es kann aber manchmal aber auch sein, dass es durch Gasblähung entsteht, dass die vorher gefalteten Hände, die so, wenn man auf dem Rücken liegt, dann so über dem Brustbereich gefaltet sind, dass die durch die Gasblähung, weil die Bakterien die Leiche aufblähen, dann einfach runterfallen. Und das ist natürlich auch schon total gruselig. Das war natürlich auch der Teufel. Und die haben dann, wenn man die ausgegraben hat, scheinbar geschmatzt. Das waren wahrscheinlich die Maden. Oder wenn man den Mund geöffnet hat, um nach den Zähnen zu gucken, war das der Mund. Und dann war ja klar, dann haben die was gefressen, wenn da auch noch rote Flüssigkeit im Mund ist. Also waren das dann Nachtzehrer. Ist aber interessanterweise nicht so sehr in Südosteuropa, sondern eher in Zentraleuropa verbreitet.
Also in Deutschland war das dann.
Unter anderem auch Deutschland,
ja. Also im heutigen Deutschland, ja. Jetzt hast du schon einmal eben erwähnt, dass es dass Vampire diese ganz normalen Todeszeichen aufweisen und es deswegen halt Vampire als Vampir betitelt wurde. Eben hast du schon dann von den lebendig Begrabenen erzählt. Es gibt ja noch ein paar andere wissenschaftliche Erklärungen dafür, dass Leichen nach Vampiren aussehen. Es gibt ja so eine seltene Krankheit, Porphyrie, wenn ich sie jetzt so richtig aufgeschrieben habe. Ist das eine sinnvolle Erklärung?
Ja, es gibt viele. Also Milzbrand, Porphyrie und viele andere Krankheiten, die man bei den Leuten, die sozusagen zu Lebzeiten jetzt schon komisch sind, ne, also in den Augen der anderen, die sind ja in Wirklichkeit gar nicht komisch. Das gab es auf jeden Fall. Also ich habe selber eine Zeichnung vom Gueldri, also einem Maler, entdeckt, der das richtig gemalt hat, wie die Leute auf den Schlachthof gehen und so ganz angeekelt Blut trinken müssen. Das sind Porphyriekranke gewesen, wo man halt eben dachte, gut, die sind total sozusagen blutarm, lichtscheu und so weiter. Da müssen die halt das Blut trinken, Tierblut. Das gibt's. Milzbrand ist auch recht geeignet, weil häufig ist es so gewesen, dass einer gestorben ist und dann eben die Familie nachgezogen hat ins Grab. Und das ist natürlich klar, wenn da irgendwelche ansteckenden Krankheiten in einer kleinen Hütte sind, dann ist das wie bei Grippe oder so, dann hat's am Ende natürlich jeder. Also da kann man auch schon einige von diesen Krankheiten zuordnen, auch dieses sich zurückziehen, schreckhaft werden und so. Das passt schon. Es hat sich aber eigentlich gezeigt in der Forschung über Hexen hauptsächlich, dass es meistens jetzt nicht hauptsächlich psychische Krankheiten oder körperliche Krankheiten sind, die gut zu dem passen, was man den Leuten immer zuschreibt. Also bei Hexen könnte man ja auch sagen, das sind irgendwie histrionische Menschen oder Borderliner oder sowas, aber das ist nicht so gewesen, sondern das war wirklich eher so, dass die anderen, die sich für normal gehalten haben, die brauchten jemanden, der fremd ist. Und dann haben die sich jemanden gesucht, der anders und fremd ist. Und so kam das eher zustande. Also diese Krankheiten, die gab es sicher auch. Die haben auch eine Rolle gespielt, aber sind nicht der Hauptgrund, warum das sich über die Jahrhunderte gehalten hat. Soweit wir das heute rekonstruieren
können. Also das ist dann so eine Erklärung aus der Sicht der Lebenden. Wieso ist sowas...
Von hinterher drauf, so wie diese Backronyme, ne, die man hinterher auf lustige Abkürzungen drauf macht, die dann auf einmal Sinn ergeben. Aber es hat trotzdem mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Also der Kollege Christian Reiter ist Rechtsmediziner in Wien, der ist großer Fan der Milzbrandtheorie. Das mit der Porphyrie, das liest du in viel alte Literatur. Aber wenn du dir die Fälle wirklich mal anguckst, lohnt es sich wirklich eher auf die Psychologie der Gesunden zu gucken. Also die Leute, die gesund sind, sind diejenigen, die ohne es zu merken immer jemanden brauchen, den sie ein paar auf den Kopf hauen können und alle schlechten Eigenschaften, schlechte Ernten, Todesfälle, verfrühte Todesfälle ist auch ganz wichtig, wenn Kinder oder sowas sterben, dass man denen das einfach zuordnen kann, damit das irgendeinen Sinn ergibt.
Köln Campus.
Gibt es denn heute, wenn man jetzt weltweit vielleicht blickt, auch noch Glauben an Vampire?
Ja, an diese mythologischen Vampire, die jetzt sozusagen so für uns als Westeuropäer so als Bram Stoker mäßig erscheinen, das gibt's schon noch. Das kommt auch immer mal wieder, aber das ist dann entweder ein bisschen eher so bei Jugendlichen verbreitet. Ich habe auch mal den Autor vom Tanz der Vampire.
Ja, ich meine jetzt damit nicht so diese Biss-Vorstellung, also nicht so diese Teenie-Vorstellung, sondern ich frage mich, ob es zum Beispiel irgendwie bei Naturvölkern halt
so. Ach so, ja. Ja, ich würde sagen, dass über ja. Okay, also weniger, das sind meistens die ganz wenigen Naturvölker oder nennen wir es jetzt einfach mal winzig kleine Bevölkerungsgruppen, die noch übrig geblieben sind. Ich war zum Beispiel mal so einer auf einem Berg in den Philippinen, die auch beschlossen hatten, wir sterben aus, die Jungen sind alle ins Tal gegangen, die Alten sind da in den Bergen geblieben und so. Die haben natürlich alle möglichen Vorstellungen, die sind super komplizierte, magische Vorstellungen. Da kommen natürlich häufig auch Untote in allen möglichen Gestalten vor. Die können dann auch Blut saugen und so. Das Blöde ist nur, es gibt keinen einzigen Menschen mehr, der mit denen vernünftig reden kann. Selbst der beste Übersetzer, den du dir schnappst, der zum Beispiel einen Dialekt auch versteht, kann trotzdem viele so Zwischenbedeutungen, weißt du, wenn wir Wortwitze machen über irgendwas, was wir kennen, hier, du hast hier so Band, ein Festival-T-Shirt an und so weiter, und das versteht ein Außenstehender nicht. Und das ist leider mir da auch aufgefallen. Also das ist irgendwie vorbei.
Das heißt also, das Wissen darum stirbt dann auch.
Die haben das nicht aufgeschrieben, die erzählen das nicht weiter. Die Leute, die ins Tal gehen, jetzt in Philippinen oder sonst wo, oder in Rumänien jetzt, die Leute, die in die größeren Städte gehen und das Land verlassen, die schämen sich dafür und das stirbt dann innerhalb von einer Generation aus. Also bei dem letzten Fall, den wir hatten, haben die Leute aus der großen Stadt, das waren die Kinder von denen, die in dem kleineren Ort da eine Vampirausgrabung mit Entnahme des Herzens gemacht haben und Verarschung des Herzens, das haben die verbrannt an der Straßenkreuzung, weil die Straßenkreuzung wie das christliche Kreuz ist, die haben die angezeigt. Die haben ihre eigenen Angehörigen angezeigt, weil die gesagt haben, ey, das ist einfach so peinlich, das geht jetzt nicht mehr. Also deswegen, ich würde mal sagen, das können wir vergessen. Die Aufzeichnungen werden wir nie mehr kriegen. Und die Jugendsubkulturen sind aber deswegen nicht uninteressant, weil da nämlich ein ähnlicher Effekt stattfindet, nämlich der, dass die dann ihre eigene Mythologie machen. Und das ist im Grunde dasselbe wie in so einer kleinen Bevölkerungsgruppe, weil das dann auf einmal auch sehr ernst und sehr gültig werden kann. Also das sollte man nicht unterschätzen. Du hast zwar jetzt eine komplett vernetzte Welt, aber da drin gibt es auch wieder kleine Bläschen und die sind dann wieder autark.
Ja, jetzt haben wir schon so einiges über den Vampir-Mythos gehört, über das, was früher passiert ist. Wir springen dann gleich ins Heute und sprechen über die Vampir-Subkultur. Erstmal noch weiterhin Vampir-Musik. Umbra Dimago mit Vampire-Song.
Köln Campus, Klärwerk. Löscht den Wissensdurst. Klärwerk.
Wissenschaft und Forschung auf Köln Campus.
Ihr hört um 19 Uhr weiter Köln Campus Klärwerk. Bei uns geht's heute um Vampire. Und eben haben wir schon viel über den Mythos gehört und wie durch sehr viel medizinisches Fehlwissen der Glaube an Vampire ziemlich gut aufrechterhalten werden konnte. Heutzutage gibt es aber Vampire. Also zumindest Leute, die sich selber als Vampir bezeichnen. Menschen, die Blut trinken. Es gibt eine Vampir-Subkultur und über die habe ich mit Ines Fischer gesprochen. Ja, kommen wir jetzt mal weg von dem Mythos-Vampir und was da so früher abgegangen ist in die heutige Zeit. Denn es gibt ja heute auch Vampire. Und damit sind jetzt nicht irgendwie Laper gemeint oder Gruftis. Was macht denn so die Vampir-Subkultur eigentlich aus?
Ja, die ist außerordentlich vielschichtig, würde ich jetzt sagen. Also es gibt natürlich Leute, die identifizieren sich selbst als Vampir. Das meinst du jetzt wahrscheinlich. Aber es gibt auch tatsächlich auch Personen, die an Vampire glauben. Also wirklich noch an dem Glauben festhalten, dass es da draußen irgendwo Vampire gibt, die sie irgendwann mal, also die sie nur aufspüren müssen, um dann selbst zum Vampir verwandelt zu werden. Also es gibt's alles heutzutage.
Was ist denn so... Also jetzt kommen wir mal zu Leuten, die selber glauben, dass sie Vampire sind. Da ist ja so der Knackpunkt, denke ich mal, dass sie auch wirklich Blut trinken.
Ja, das ist richtig.
Was gibt's da noch so an Eigenschaften?
Also ich finde, das Bemerkenswerte ist die Hypersensibilität. Die kann man auch richtig beobachten. Also wenn die Leute raus in die Sonne gehen, also diejenigen, die sich als Vampir identifizieren, dann bekommen die auch tatsächlich Sonnenbrand.
Gut, das also, bekommen ja jetzt viele Leute.
Ja, okay, aber bei relativ wenig Sonneneinstrahlung. Also die spüren sehr, sehr viel mehr die Hitze auf der Haut. Also das beschreiben die selbst, dass sie sehr empfindlicher auf Licht reagieren, helles Licht, Sonnenlicht, aber auch sehr kälteempfindlich sind, sehr wärmeempfindlich. Also alles, was mit Hypersensibilität einhergeht. Also du spürst deine Sinne viel stärker. Da haben wir auch gleich noch eine Verbindung zu den mythologischen Vampiren, die ja auch angeblich stärker riechen oder besser hören können. Und da können wir die Verbindung ziehen, dass bei Hypersensibilität, da stören dich auch schon die kleinsten Geräusche. Und dann haben die Leute natürlich dann den Eindruck, dass sie stärker, also besser hören als andere Leute, weil die dann, wenn du dann nur mit Ohrenstöpseln schlafen kannst, im Gegensatz zu jemand anderem, dann hast du natürlich das Gefühl, du kannst viel, viel besser hören als jemand anders.
Ja, Ines und Marc, ihr beiden vielleicht mal. Ihr habt ja 2014, da ist zumindest veröffentlicht worden, eine empirische Studie zur deutschsprachigen Vampirszene, Vampirszene mit Y. Spricht man das dann Vampir aus?
Nein, die machen das mit I. Das sollte tatsächlich so sein, dass das sprachlich keinen Unterschied macht und nur geschrieben einen Unterschied.
Klärwerk. Laborgeflüster.
Genau, ihr habt ja eine empirische Studie über die deutsche Vampirszene gemacht. Was sind da Dinge, die, was sind so die groben Erkenntnisse, die ihr dadurch hattet?
Also ich fand es sehr, sehr interessant. Also wir haben eine Umfrage gemacht in der Vampirszene. Also Leute, die sich wirklich nur, die sich selbst als Vampir identifizieren und die selbst auch sagen, sie benötigen Blut, um sich besser zu fühlen. Und dann waren das ungefähr 100 Leute, die haben wir dann befragt, warum sie das brauchen und in welchen anderen Subkulturen halten sie sich auf, was für Eigenschaften haben sie, was für Einstellungen haben sie. Und das war mal sehr interessant zu sehen, wie eng gefasst das eigentlich ist. Also nehmen wir jetzt die Identifikation. Wir haben angefangen zu fragen, wann habt ihr gemerkt, dass ihr anders seid? Weil man muss ja erstmal merken, dass man anders ist, bevor man überhaupt auf die Idee kommt, man ist ein Vampir. Und dann konnte man das sehr, sehr gut eingrenzen, dass das schon im frühen Kindesalter war. Dass das alles schon in der Zeit ist, wenn die den ersten Kontakt in der Grundschule herstellen, dann merken die, dass die anderen sich anders verhalten als die anderen Kinder. In der Pubertät geht's dann los mit den, dass sie merken, die Eigenschaften von Vampiren haben sie, also dass sie zum Beispiel sonnenempfindlich sind, dass sie besser hören können und dann eben im Zusammenhang damit auch, dass sie das Gefühl haben, sie müssen Blut trinken, also dass eine Art Verlangen nach Blut auftritt. Und das ist auch sehr, sehr eng gefasst. Also das hat mich sehr überrascht. Dann haben wir wirklich nur von 14 bis 16, also eine unglaublich hohe Stichprobe von 14 bis 16-Jährigen, die dann gesagt haben, ja, es trat genau in dem Alter auf. Mhm. Und das wurde natürlich nicht aufeinander abgestimmt. Also das waren ja alles Umfragen, die haben die alleine ausgefüllt. Also die haben sich jetzt nicht abgesprochen, sondern das ist halt unabhängig voneinander aufgetreten. Und hier kann man halt wirklich sehr schön sehen, dass es etwas ist, das das steht klar im Zusammenhang mit der Selbstfindung in der Pubertät. Also wenn du in der Pubertät merkst, wer bist du als Person, mhm. was möchte ich als Person, dann bemerkst du auch, in welche Subkultur du dich einordnen möchtest und eben auch in die Vampirsubkultur.
Gibt es denn es gibt ja sicherlich Überschneidungen, aber es ist schon ganz klar nochmal eine andere Szene als die Gothic-Szene oder die SM-Szene, ne?
Ich würde nicht sagen ganz klar, weil alle Szenen haben Berührungspunkte oder Überschneidungen, so auch zum Beispiel die Vampir-Subkultur mit der Gothic-Subkultur. Das wurde auch ganz klar in der Studie gefragt, welche Subkultur würdest du auch noch als deine eigene ansehen? Und da wurde auch nach der Gothic-Subkultur gefragt. Und da haben fast 80% der Leute gesagt, ja, ich halte mich dort sehr gerne auf. Es ist halt angenehm, weil die Kleidung ist in die Vampirrichtung, also kann man sich so einkleiden wie ein Vampir, kann man sich so blass schminken.
Das heißt, es kann sein, dass in meiner Campgruppe jetzt vom nächsten Meraluna sich da jemand verstecken wird und ich werde nie erfahren, ob er nicht auch ein Vampir ist. Okay.
Da kann auf jeden Fall ein unerkannter Vampir unter dir sein, weil die offenbaren sich natürlich nicht unter. Das Unverständnis. Es ist natürlich etwas sehr also auf den ersten Blick sehr kurioses, wenn jemand von sich behauptet, dass er Blut trinkt, obwohl die Vampirszene selbst als sehr sehr ich habe sie als sehr sehr friedlich wahrgenommen, also sehr zuvorkommend, also sehr sehr nette Leute, sage ich jetzt einfach mal so, wenn man einfach sich mit ihnen unterhält. Und das Verlangen nach Blut, das ist etwas, das verstehen viele natürlich nicht, weil sich es natürlich sehr gruselig anhört. Aber wenn du es auf eine andere Ebene nimmst, es kann sehr romantisch sein, weil das Blut ist etwas, was sich als Person definiert. Also du hast, wenn du es allein schon wissenschaftlich betrachtest, du hast alle deine körperlichen Merkmale können im Blut festgestellt werden. Sei es deine Krankheiten oder irgendwas anderes, aber auch deine emotionale Verfassung. Da kann auch durch die Hormone im Blut kann natürlich festgestellt werden, wie du dich gerade fühlst. Und somit ist eigentlich das Blut etwas, was dich als Person auch ausmacht. Und wenn du das als einer anderen Person gibst, also das ist immer etwas, was einvernehmlich natürlich passiert. Mhm. Also es gibt auch den Gegenpart, die Spender, die wollen gerne ihr Blut geben und die Vampire, die wollen es gerne nehmen. Und dann entsteht eine sehr intime Verbindung zwischen den beiden. Und dann ist der Vampir, der nimmt einen Teil von einer anderen Person auf. Weil im Blut ist halt alles, was dich definiert.
Köln Campus.
Wollen wir mal weiter dazu kommen, dass vielleicht man sich ein bisschen besser vorstellen kann und vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann, was denn moderne Vampire damit verbinden. Also du hast jetzt ja eben schon einiges angesprochen. Ist vielleicht so das Bluttrinken oder das Vampirsein auch so eine Art Religionsersatz?
Ja, das kann ein Religionsersatz sein, muss aber natürlich nicht. Also es gibt genauso gut streng christliche Vampire, aber es gibt auch atheistische, aber die meisten, die ich jetzt kennengelernt habe, sind Agnostiker. Also die sagen, wenn es einen Gott gibt, ist das natürlich ganz nett, aber das kann ich ja jetzt nicht sagen. Also
das heißt eigentlich genauso wie sonst.
Ja,
in der
jede
Kultur auch,
Person
ne?
Auch.
Ja.
Also der eigentliche Glaube widerspricht dem nicht. Aber es gibt natürlich auch Sparten, die einen eigenen Vampirglauben entwickeln. Also es gibt den Glauben an Lilith als die Urmutter der Vampire. Und dann kann man sich natürlich auch, wie in allen anderen heidnischen Glaubensrichtungen, kann man sich der Urmutter Lilith zuordnen oder wie auch immer.
Aber es gibt auch ganz normale, ich nenne es jetzt mal aufgeklärte Vampire.
Die meisten, denen ich begegnet bin, die nehme ich wirklich als Skeptiker wahr. Mhm. Also die sind sehr reflektiert und sehr skeptisch. Und die sagen nicht, dass es irgendwas Übernatürliches oder Mystisches in mir, sondern ich habe das halt, ich habe dieses Verlangen nach Blut, ich muss damit leben und ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe es halt. Und da es keine Erklärung gibt, müssen sie sich halt damit abfinden.
In wie vielen Fällen ist das ein sexuelles Verlangen auch?
Also das ist ein bisschen schwierig auseinander zu puzzeln, muss ich sagen, weil wir haben die Frage gestellt, wie viele deiner Spender sind auch deine Sexualpartner, wo wir leider aber erst später drauf gekommen sind, dass es schwierig ist, weil das Verhältnis zwischen Spender und Vampir ist sehr eng. Und wenn du mit jemandem das Blut austauscht, ist es meistens auch schon so weit, dass du mit dem auch sexuellen Kontakt haben könntest, sozusagen. Also weil die Person ist dir sympathisch, du magst sie. Und somit ist das dann kein Unterschied, ob Blutaustausch oder sexuell. Aber der große Unterschied zwischen den Blutfetischisten, das ist ja nochmal eine Sparte für sich, ist dann, dass es nicht zwingend kombiniert sein muss mit Sex. Und da ist dann der große Unterschied. Es ist, also man kann, also die, es gab sehr viele, die Sex hatten mit ihrem Spender, aber das kann dann natürlich ganz anders motiviert sein, einfach weil man die Person halt mag und der vertraut.
Wie finden denn Vampire ihre Donors bzw. ihre Spender?
Die haben sehr, sehr viel Respekt davor. Also das.
Ich meine, im Sinne von, wie suchen sie sie? Also wo kann man.
Ach, finden.
Genau.
Ach so, ich dachte so, ja, okay, ja. Also das ist passiert meistens alles über das Internet. Weil natürlich auf so Gothic-Partys, dann kann man nicht einfach irgendjemanden abschleppen oder ja, man kann nicht einfach sagen, ja, klar. Ich finde das super. Also einige gehen natürlich auch in die SM-Szene, weil die SM-Szene ist sehr aufgeschlossen gegenüber verschiedenen Spielpraktiken und dann, wenn man die tarnen das dann unter einer SM-Spielpraktik, dass sie das dann, dass sie irgendwas machen, wo dann auch ein, zwei Tropfen Blut fließen und dann kombinieren sie das dann damit sozusagen. Dann hat der Sub im SM, also der devote Part im SM hat dann sozusagen sein Spiel und der Vampir hat sein Blut.
Wobei da frage ich mich dann, wenn es wirklich einvernehmlich ist, sollte man natürlich schon darauf hingewiesen sein werden, dass sich halt dann der dominante Part auch als Vampir fühlt, oder?
Das müssen alle unter sich abklären, weil unter den Vampiren selber, wenn es ein geouteter Vampir und ein Spender ist, dann wird natürlich alles bis ins kleinste Detail abgeklärt. Also auch, welches Werkzeug bevorzugst du? Also der Vampir fragt dann, welches Werkzeug bevorzugst du? Magst du lieber gestochen werden? Magst du lieber eine Rasierklinge?
Das sind ja auch nur kleine Mengen Blut dann, ne?
Ja, das sind manchmal nur ein paar Tropfen. Es sind bis zu einem Schnapsglas, würde ich jetzt sagen, ist normal. Sonst, also wenn es mehr wird, dann wird es natürlich auch ein bisschen komplizierter, obwohl es solche Leute natürlich auch gibt. Also man kann natürlich nichts ausschließen.
Klärwerk auf Köln Campus.
Du bist ja auch von der Plattform Nexus Noctis die Betreiberin. Was genau wollt ihr mit der Plattform erreichen?
Das soll eine Plattform sein, um den Menschen, die sich so fühlen wie Vampire, einen Ort zu bieten, wo sie sich zusammenfinden können, um sich dann auszutauschen, ganz neutral. Deswegen ist es auch sehr schwierig, dort reinzukommen. Also man muss sich erstmal anmelden, man muss ein Vorstellungsformular ausfüllen und dann alle, die dort sind, also die mitmachen wollen, die stimmen dann ab darüber, ob die Person mit Zugriff haben darf. Und dann darf man das mitdiskutieren, weil das natürlich sehr heikle Inhalte sind. Und in dem Forum, also in dem Forum und im Chat, fühlen sich die Leute dann natürlich frei, über all ihre Vorlieben und so weiter zu reden. Und natürlich auch, dass sich Spender und Vampire untereinander finden können. Weil dort sind nicht nur Vampire, dort sind auch sehr viele Spender unterwegs.
Wie viele Vampire gibt es denn in Deutschland so insgesamt? Das kannst du ja vielleicht ganz gut durch die Plattform auch sagen.
Ja, also ich würde jetzt ungefähr geoutete Vampire, die gerade jetzt aktiv sind, würde ich jetzt auf 1000 schätzen. Aber das ist natürlich auch immer wieder unterschiedlich. Also es gibt ja sogenannte Dropouts, also die dann irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt meine Familie, ich habe mein Haus, ich kann nicht mehr in der Szene aktiv sein. Das sieht man ja überall, ist bei der Gothic-Szene auch so. Dann gehen die nicht mehr auf Festivals, sondern die verschwinden dann einfach. Man hört dann nichts mehr von denjenigen.
Und in den USA, das ist ganz ja ein bisschen größer. Wie sieht's da aus? Gibt es da Unterschiede?
Das kommt drauf an. Also in den USA ist es nicht mal größer, würde ich sagen, sondern die haben es leichter, weil die sehr viel größere Städte haben als wir. Und dann kann sich natürlich eine sehr viel größere Gruppe viel leichter bilden. In Deutschland ist wir haben viele kleine Städte, dann hat sich das natürlich sehr zersplittert und es haben sich viele Stammtische gebildet, wo sie sich regelmäßig treffen. Und in Amerika geht das dann so, dann kannst du in New York ein Treffen machen und dann kommen natürlich gleich 100 Leute. Also dann, das ist natürlich, dann hat es den Anschein, dass es sehr, sehr viel größer ist. Aber es sind genauso viele, also von der, wenn man so Bevölkerungsdichte und so weiter nimmt, sind es genauso viele Leute wie in Deutschland.
Kommen wir nochmal zu den psychischen Aspekten. Und zwar Leute, die vielleicht in dieser Vampirszene aktiv sind, beziehungsweise die halt irgendwie vielleicht auch gerade erst merken, dass sie halt Blut trinken möchten. Wie fühlen die sich in der Regel? Also du hast ja schon gesagt, geoutet wird sich eher nicht. Was sind da so die psychischen Aspekte?
Ja, ich finde das sehr interessant, weil die meisten dieselben Stadien durchmachen. Also das wird sehr gerne Erwachen genannt. Also am Anfang merken sie, dass sie anders sind. Dann denken sie, ja, irgendwie das Ganze fühlt sich an, als wäre, also das hat irgendwie Gemeinsamkeiten mit dem Vampir, aber das ist doch alles, also dann gleich sofort so, ach, das ist doch Spinnerei und Leute, die so sind, die sind doch auch alles Spinner und dann wird das meistens erstmal abgetan. Das muss, also das berichten alle, dass das erstmal so ein paar Wochen, Monate oder sogar Jahre gären musste in ihnen, bis sie dann gesagt haben, ja, okay, jetzt suche ich mal Anschluss und überlege, wie die anderen dann so sind, die dasselbe Verlangen haben und dann kommen die dann erst in Kontakt mit anderen und merken, ja, es gibt ja viele, die sich so fühlen und fühlen sich dann sehr, sehr befreit, weil sie schämen sich natürlich dafür, weil ihnen von vielen gesagt wird, das ist alles nicht normal oder, also es wird suggeriert, dass es nicht normal ist. Aber solange wie man niemanden verletzt oder also man macht nichts Illegales, man verletzt niemanden, somit ist es nichts, wofür man sich schämen sollte. Deswegen finde ich, sollte sich kein Vampir dafür schämen, was er ist.
Köln Campus.
Es kommt jetzt ja am 1. September das Buch von euch und auch die ersten zwei Bände davor nochmal in einer Neuauflage oder vielleicht in einer Zusammenfassung raus. Was genau ist so das, was man in der Buchreihe erfährt?
Ach, da werden ganz viele Aspekte angeschnitten, also von Vampiren in Ungarn über die Transylvanian Society berichtet Marc ja was davon, Gothic-Subkultur. Also die Bücher sind ja über die Jahre hinweg gewachsen sozusagen. Mhm. Also das erste Buch ist ja dann schon vor vielen, vielen Jahren rausgekommen, aber da kann Marc, glaube ich, viel mehr drüber erzählen, was noch alles die Inhalte von den Büchern sind.
Ja, wenn er das dann tun will, dann...
Ja, wir haben da Essays drin teilweise, also nur so, habe ich schon vor 15 Jahren so ein kleines Büchlein mal gemacht, wo das einfach mal so im Zusammenhang mit der Gothic-Kultur erzählt ist und wo solche Hangouts sind und was du auch gefragt hast mit dem Abtauchen und Tarnen, wo man sich da gut untertauchen kann und dann über Berichten von der Transylvanian Society, einfach mal so ein Bericht, was da besprochen wurde, der ist auch mal in der Süddeutschen Zeitung irgendwann erschienen und Interviews und insgesamt soll das wirklich so eine Innenschau und Außenschau sein, also so quasi von jemandem, der jetzt mit als erster, so als neugieriger Erwachsener mitkommt, ein Journalist oder so, der mit nach Rumänien fährt zu so einem Transylvanian Society Meeting oder aber eben...
Das kann ich mir nicht leisten.
Du kannst nicht nach Rumänien, da fährst du mit dem Bus für 20 Euro hin, ja, das ist nicht so teuer, da kannst du 3 Stunden Pizza backen, dann hast du die 20 Euro. Haben wir auch noch viele Innenansichten, also wo Leute einfach auch teilweise humorvoll in Augenzwinkern da in den Foren mal was geschrieben haben über auch Vorurteile, die Leute manchmal haben und auch über die sexuelle Kopplung. Also es ist einfach so ein sodass du, wenn du es liest, auf jeder Seite was sehen kannst. Zum Beispiel eine Künstlerin, eine sehr bekannte, die auch im Guggenheim Museum ihre Objekte stehen hat in New York, die hat auch, ist mal mit gewesen mit mir in Transsilvanien oder ich mit ihr oder wir zusammen. Und da hat sie auch ihre Sicht über den letzten Präsidenten, der gestorben ist, geschrieben und der halt alles mitgemacht hat vom kommunistischen Verbot des Aberglaubens allgemein und insbesondere an Vlad Tepes, das ist ja ein Retter des Landes, also den kann man ja nicht als Vampir bezeichnen. Das wäre so, als ob wirklich, ich meine das jetzt ernst, als ob du sagen würdest, Angela Merkel ist pädophile Straftäterin oder so. Also das ist alles so, ey, jetzt hör mal auf. Echt. Mhm. Und so ist das halt in Rumänien natürlich auch. Mit dem Volkshelden, den man da nicht so beleidigen kann. Also so alle Facetten davon sind drin.
Vampire sind unter uns. Das sind insgesamt 3 Bände der Buchreihe. Das letzte ist ja eine empirische Studie, eine Umfrage von Ines Fischer und Dr. Marc Benecke und das Buch ist vor 2 Jahren erschienen. Leider ist das auf Deutsch aktuell ausverkauft, aber am 1. September, da kommen alle 3 Bände neu aufgelegt als Sammelband raus. Wenn ihr also nach dieser Klärwerkssendung mehr über Vampire, sowohl über die Subkultur als auch über den Mythos Dracula und so weiter und so fort lesen wollt, dann holt euch im September das Buch. Ich bedanke mich an der Stelle bei Ines Fischer und Dr. Marc Benecke. Und als letzten Song unserer Vampir-Playlist bekommt ihr nun Cold von Static X aus dem Film Queen of the Damned auf die Ohren. Ich bin Julia Brinkmann.
www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.